do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich darf und will und auch muss aber im positivst möglichen Sinne mich heute wieder eine gewisse Zeitspanne lang über Basketball unterhalten mit einem Mann, mit dem das wahnsinnig viel Spaß macht. Auch wenn ich ihn heute leider wieder nicht sehen kann, virtuell vor mir. Das ist schade, aber ist trotzdem noch schön. Ich sehe dieses in unserem Offline-Programm dieses große J vor mir und dann weiß ich ja, wer dahinter steckt. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und wie immer vielen, vielen Dank für diese nette Begrüßung. Schreibst du das eigentlich immer auf oder ist das on the fly?
Das ist on the fly. Oh. Das ist ein great Moderator, der weiß mit im Moment, was zu produzieren. Manchmal überlege ich mir so Fetzen oder Sätze bei irgendwelchen besonderen Anlässen. Aber meistens ist das einfach nur, ich fange an zu reden und schaue, wo die Reise hingeht. Was auch der Grund dafür ist, kleiner Blick für euch hinter die Kulissen. Ab und zu passiert es natürlich, dass man sich mal verhaspelt oder verspricht und dann setzen wir neu an hier in der Aufnahme. Ich würde sagen, aus dem Bauch heraus, das passiert am häufigsten bei mir im Intro, weil ich mich in irgendwelche Intro-Sätze verrenne, die dann am Ende keinen Sinn mehr ergeben.
Da war gerade schon wieder so eine relativ lange Denkpause bei dir in diesem Intro, wo ich mir dachte, okay, gut, zieht er durch.
Ich habe durchgezogen. Aber das ist der Preis, den man zahlt für Authentizität. Ein super schwieriges Wort. Sollte man nicht benutzen in Podcasts, aber gut. Wie geht's dir, mein Lieber?
Wunderbar. Mir geht's fantastisch, dass aktuell in der NBA so viel passiert. Schadet meinem Jetlag. Also ich bin in dieser Findungsphase, wo man versucht, seinen normalen Schlafrhythmus wieder zu bekommen nach 9 Stunden Zeitverschiebung. Und dann war ich auf einem ganz guten Weg. Dann war letzte Woche der Siakam-Trade. Da habe ich eine entspannte Nachtschicht eingelegt, was all diesen Jetlag-Fortschritt wieder zunichte gemacht hat. Jetzt bin ich auch wieder auf dem Weg der Besserung gewesen. Jetzt passiert wieder eine ganze Menge. Wir werden gleich im Detail drüber reden. Wieder eine kleine Nachtschicht eingelegt heute Nacht. Das heißt, ich bin wieder zurück auf null, was meinen Jetlag-Fortschritt angeht. Ich meine, jetzt kann ich es mir wahrscheinlich gleich sparen, weil in einer Woche geht es wieder rüber. Mal gucken, was bis dahin noch passiert. Aber ja, Trade Deadline hat früh angefangen dieses Jahr. Und auch ansonsten ist noch eine Menge passiert. Von daher bin ich ein bisschen müde. Aber kann es kaum erwarten, mich hier die nächsten 2 Stündchen mit dir über NBA-Basketball zu unterhalten.
Das hört man doch gerne. So geht es mir natürlich auch. Und ja, wie geht's dir? Schon angekündigt. Achso, mir geht's auch gut. Ja, ich bin ebenso.
Bist du wieder fit?
Ein bisschen. Ja, 90%, 95%. Auch bei mir viel, viel los in letzter Zeit. Jetzt natürlich gestern die Causae ist, glaube ich, der Plural tatsächlich. Die Personalien Rozier und Griffin, über die wir gleich in unseren Headlines sprechen werden, die haben dann natürlich nochmal für einen kleinen Teil unerwarteter Vorbereitung gesorgt. Ansonsten, ja, arbeite ich gerade auch an verschiedenen Projekten, unter anderem meiner Masterarbeit, bekanntlicherweise. Deswegen, auch hier im Süden viel los, viel um die Ohren. Aber so ist es, wenn man von nix kommt nix, sage ich ja immer. Das ist so ein Spruch von mir.
Kennst du Leute, die immer sagen, also ich sage ja immer und dann sagen sie so Sachen, die sie immer mal sagen? Ich finde, also solche Leute sind mir immer extrem sympathisch. Wenn so Leute sagen, also ich sage ja immer, oh Mann, naja.
Das ist bei mir im Freundeskreis und da kann ich auch stolz behaupten, dass ich das eingeführt habe einst. So eine Art Running Gag, dieses ist so ein Spruch von mir, weil wir dann oft irgendwelche so altbackene Redewendungen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und dann aber anfügen, das ist so ein Spruch von mir, sage ich ja immer so. Probiert das mal aus. Es hört sich bestimmt jetzt schon, wenn ich das einfach nur so erzähle, unglaublich witzig an. Aber im Moment ist es dann umso
komödiantischer. Wir haben so einen ähnlichen Running Gag. Wir haben mal auf einer, das war die Jugendweihe von meinem Bruder und der hat irgendeinen Politiker eine Rede gehalten. Und er hat nach jedem dritten Satz hat er dann so gefragt, so, warum sage ich das? Und dann hat er erklärt, warum er das gesagt hat. Und das hat er, mir ist es vielleicht aufgefallen, nach dem dritten oder vierten Mal. Und dann war der Rest dieser, keine Ahnung, viertelstündigen Rede, war ziemlich witzig, weil er wirklich bestimmt 20 Mal gesagt hat, warum sage ich das? Das kann ich heute vielleicht auch mal im Podcast ein bisschen
integrieren. Ja, bitte.
Das, ja, wird sehr witzig. Es ist auch ansteckend.
Auch früher an der Uni oder so, wir hatten mal einen Dozenten in irgendwas mit Recht, Medienrecht oder so, der hat dann so Fälle durchgesprochen, Partei A und Partei B, und jeder von euch, der an der Uni irgendwie schon mal Recht hatte, weiß, dass die dann oft irgendwie so, der Künstler K klagt den Manager M an oder sowas. Also die sind sowieso schon, da ist immer schon Potenzial für einen Witz mit drin. Und der Dozent hat dann ganz oft gesagt, um zu erklären, warum das jetzt irgendwie, also warum das juristisch irrelevant ist, hat er gesagt, also in dem Fall ist das ja dann nicht mein Bier. Und der hat dann wirklich so 7-mal pro Vorlesung gesagt, das ist dann nicht mein Bier. Und wenn dir das so einmal auffällt, dann ist halt, ist vorbei.
Ich hatte oft Unrecht an der Uni. Was auch ein Grund ist, warum ich dann abgebrochen habe. Verstehst du?
Ich hab's Unrecht. Verstanden, ja. War okay, gut. War sehr gut.
Danke.
War
echt danke. Gut. Habe ich mir zurechtgelegt die letzte Minute, als du deine Geschichte erzählt hast. Ich bin richtig drauf gefreut sogleich.
Zurechtgelegt.
Uff. Na, lass uns anfangen.
Lass uns wirklich anfangen. Also wenn jetzt überhaupt noch jemand zuhört, dann kommt jetzt der Basketballteil. Womit wollen wir anfangen? In Milwaukee oder in Charlotte/Miami?
Lass uns in Miami anfangen.
Sehr gerne.
Ich habe eine Headline mitgebracht, und zwar die Miami Heat sind über Nacht sehr, sehr viel besser geworden. Und ich fühle mich insgesamt besser, was mein Eastern Conference Finals Duell Matchup Tipp angeht, den ich seit ein paar Monaten habe, und zwar Miami gegen Milwaukee. Wenn wir gleich ja noch über Milwaukee reden. Aber Miami, sie haben einen Trade gemacht, der sich angebahnt hat die letzten Tagen und Wochen über. Und zwar wechselt Terry, das können wir jetzt gleich mal aus der Welt schaffen, nennt man diesen Mann Rozier oder Rozier?
Boah, keine Ahnung. Ich habe beides
schon
oft
gehört. Weil ich hatte es jetzt in meinem, genau, weil du hast jetzt Rozier gesagt. Ich habe in meinem Video, was schon online ist, wenn dieser Podcast droppt, immer Rozier gesagt. Wenn ich scoute, mache ich es halt immer auf lautlos.
Ich fühle mich so, als hätte ich beides schon oft gehört. Also
Rozier.
Ich glaube,
ich dachte, es wäre Rozier. Ja, man kann
das kann schon sein, keine Ahnung. Nennen wir ihn einfach der Einfachheit halber Scary Terry.
Scary Terry, genau. Also Scary Terry wechselt von Charlotte nach Miami. Im Gegenzug schicken diese Kyle Lowry und einen zukünftigen First Rounder nach Charlotte. Und zwar ist es der eigene Erstrundenpick im Jahr 2027. Der ist Lottery Protected. Heißt, landet er in der Lottery, dann bleibt er in Miami. Was dann allerdings zur Konsequenz hätte, dass der 2028er Erstrundenpick, also im Jahr darauf, dann nach Charlotte gehen würde, und der wäre dann überhaupt nicht geschützt. Also einen First Rounder und ein Expiring für Terry Rozier, Scary Terry. Und mich würde sehr interessieren, wie du dazu stehst. Aber ich liebe diesen Move für Miami. Ich freue mich, dass sie endlich mal überhaupt was gemacht haben, nachdem man in der Offseason bei Damian Lillard die Füße stillgehalten hat, und dann auch bei Drew Holiday hat man jetzt endlich ein dringend benötiges Upgrade reingeholt in den Kader für relativ wenig Gegenwert. Ich denke, dass der Fit von Rozier bei diesem Miami-Team wunderbar ist. Ich glaube, er passt perfekt rein. Er behebt und kümmert sich um gleich mehrere Baustellen, und ich denke generell auch im Umkehrschluss, dass es kein Team in der NBA gibt, dem Rozier mehr helfen kann als Miami. Miami ist dieses Jahr 20. beim Offensive Rating, 26. bei den Punkten pro Abend, und Rozier ist ein 20-plus-Punkte-Scorer, liegt in der Saison 23-7 auf im Schnitt bei einem karrierebesten 117er Offensive Rating und 58% Shooting. Er ist der zweiteffizienteste Pick-and-Roll-Scorer der NBA in diesem Jahr, kann sich, wann immer er will, seinen eigenen Wurf kreieren, kommt zum Korb, ist ein fantastischer Pull-Up-Werfer, kann, wie gesagt, aus dem Pick-and-Roll Sachen entstehen lassen. Und das ist genau das, was Miami so dringend braucht. On-Ball, Shot-Creation, Spacing. dass die bisherigen Main-Characters in Miami, Adebayo und Butler und Hero, entlastet werden. Auch da hilft er in meinen Augen extrem. Er hilft ihrem Transition-Basketball. Auch das nicht unbedingt eine Stärke von Miami. Er kann den Spielern Lasten abnehmen, die jetzt sonst hohe Usage-Rates bisher hatten. Und auch generell Off-Ball hat er jetzt auch gute Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren an der Seite von LaMelo Ball. Also auch das ist ja in Miami im System so verankert, dass es jetzt nicht diesen einen Spieler gibt, à la Luka Doncic, der einfach am laufenden Band Looks für die Kollegen und für sich selber kreiert, sondern das passiert im System der Heat. Da ist viel Ball-Movement, viel Player-Movement, viele Spielzüge. Und auch da fittet Rozier einfach perfekt rein. Ich stelle mir da Split-Actions, Weak-Side-Pindowns, Double-Drags, Stagger-Screens, teilweise auch Flex-Offense sehr gut vor in Miami. Da werden viele Horns-Spielzüge gelaufen, wo Rozier sich Off-Ball bewegen kann, dann in den Wurf geht, im Umkehrschluss genauso gut, aber auch am Ball im Pick-and-Roll. Ich stelle mir das Two-Man-Game mit Bam Adebayo ziemlich cool vor. Ich stelle mir das Two-Man-Game mit Jimmy Butler ziemlich cool vor. Wir haben das letzte Saison regelmäßig gesehen. Gerade in den Playoffs, dass man Jimmy Butler als Screener eingesetzt hat und ihn dann zum Korb hat abrollen lassen. Auch das mit Rozier jetzt wieder eine ziemlich coole Möglichkeit. Das ist ein Match made in heaven in meinen Augen. Sicherlich ist es jetzt nicht so, dass man von einem absoluten Gamechanger reden kann, dass man jetzt sagt, okay, die Heat sind jetzt instant Favorit auf den Titel oder sie sind jetzt, keine Ahnung, unaufhaltsam auf einmal. Dafür ist Rozier auch einfach nicht gut genug. Aber wenn du irgendwelche Baustellen siehst bei diesem Heat-Team und irgendwelche Sachen, die dir Sorgen bereiten, dann liegt das nicht daran, dass Rozier jetzt da ist. Also sind jetzt keine neuen Baustellen da, sind jetzt keine Fragezeichen da, die man davor nicht hatte. In meinen Augen sind all die Probleme, die man sehen konnte bei diesem Heat-Team, Spacing, Onboard Creation, sekundäres Playmaking, Transition, das ist alles besser geworden. Es ist vielleicht nicht weg, dafür ist Rozier auch, wie gesagt, einfach nicht gut genug, aber sie sind besser geworden.
Ich bin kein ganz so großer Fan von dem Deal aus Miami-Sicht wie du. Ich bin aber insofern absolut bei dir, dass das Ceiling deutlich höher geworden ist. Also es ist ein klares Talent-Upgrade von Kyle Lowry, der, wenn man ehrlich ist, leider einfach keine so gute Rolle mehr gespielt hat in diesem Team dieses Jahr. Hm. Dem man anmerkt, dass er älter wird oder alt ist. Sorry, Kyle. Der einfach an beiden Enden des Parketts, glaube ich, einfach nicht mehr das bringen konnte, was man von ihm braucht und was er ja auch gebracht hat in den letzten Jahren in Miami. Das Ceiling ist viel, viel höher geworden. Man hat sich jetzt mit Rozier, Scary, einen Trade-Chip reingeholt, wenn wir ganz kurz weg vom rein sportlichen gehen. Also wenn wir an die Offseason denken oder an die Deadline nächstes Jahr oder so, das ist jetzt ein Vertrag, der noch 3 Jahre läuft, im Gegensatz zu dem von Lowry, der expiring ist. Und er hat eine sehr gute Höhe, irgendwie 22, 23 Millionen, sowas. Ne, 23 dieses Jahr, 25 nächstes Jahr, 26 im Jahr drauf. Also so ein schöner, mittelgroßer bis großer Vertrag, den man dann eventuell auch rausschicken kann in einem größeren Trade. Und man hat einen First abgegeben, der jetzt nicht super wehtut, aber es ist halt ein First. Und ich frage mich so ein bisschen, wir haben drüber geredet, wie geil wir es fänden, wenn Donovan Mitchell in Miami landet. So wie die Cavs aktuell spielen, vermute ich, war das halt einfach kein Thema. So, das war vermutlich nie ein ernsthaftes Thema. Sie haben Damian Lillard gejagt im Sommer und das ist dann in sich zusammengefallen auf eine sehr, sehr ärgerliche Art und Weise aus Heat-Sicht. Die Heat sind immer ein Team, das bereitsteht, wenn Superstar X zur Verfügung steht. Und ich glaube, das wird auch in der kommenden Offseason eventuell wieder so sein. Und dann frage ich mich, ob das jetzt der Move war. Also wie gesagt, Ceiling wird höher. Deine Championship-Chancen für diese Saison werden höher. Aber ich frage mich, ob sie so viel höher wären, dass nicht vielleicht die bessere Alternative gewesen wäre, diesen Pick zu behalten und zu warten, ob sich was anderes ergibt. Rein spielerisch gesprochen, mit der erste Gedanke, den ich hatte, sind wir uns einig, dass die Starting-Lineup bzw. die Closing-Lineup dann wahrscheinlich sein wird, Rozier, Hero, Butler, Bam und entweder Jaques oder Martin.
Ja.
Da war mein erster Gedanke, das ist mir abseits von Butler sehr wenig Playmaking. Hero ist, aber das, also da muss ich ehrlich zugeben, ich habe Rozier, du hast ihn jetzt für ein Video gescoutet offensichtlich. Ich habe zu wenig Charlotte gesehen dieses Jahr. Es kann auch wirklich sein, dass ich Terry da ein bisschen unterschätze und ihm nicht den Benefit of the Doubt gebe. Auf den ersten Blick scheint mir das ziemlich redundant mit dem, was dir Tyler Hero gibt. Aber dann habe ich weiter überlegt und dachte mir, okay, es ist eine Spo-Offense. Es ist eine Offense, die sehr viel auf Movement und auf Actions beruht. Brauchst du denn überhaupt diesen einen, den klassischen Point Guard, der ja Lowry gewesen wäre, auf dem Papier zumindest? Zumal du hast Jimmy natürlich, du hast Bam, der sehr, sehr viel Playmaking mitbringt für einen Spieler seiner Position. Das war eine Sorge, die ich dann nicht verworfen habe, die ich aber mir selber dann ein bisschen abgeschwächt habe in meinem Gedankenprozess. Eine zweite Sorge, Terry ist ein ziemlich schlechter Catch-and-Shoot-Werfer dieses Jahr. 30% Catch-and-Shoot-Dreier. Letzte Saison waren es 34%. Dann gab es so eine Art Schnitt und die drei Jahre davor 39, 43, 46. Also die Frage, welche Version bekommen wir? Es wäre sehr wichtig, diese zweite bzw. die frühere Version zu bekommen, weil, wie du gesagt hast, er wird viel Offball machen müssen. Es ist wichtig, dass er verteidigt wird, dass er die Würfe trifft. 30% Catch-and-Shoot-Dreier bei der kleinen Sample, weil er jetzt einfach auch viel On-Ball gemacht hat bislang diese Saison. Es sind einfach so ein paar Sorgen, die ich habe. Und er passt super rein, Heat-Culture. Wie gesagt, auf dem Papier klares Talent-Upgrade. Ich frage mich, ob er dich als Spielertyp so viel weiterbringt, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt deutlich optimistischer geworden, was die Chancen in einer Serie gegen vor allem Boston, aber auch gegen Milwaukee und gegen Philly zum Beispiel angeht. Ich weiß nicht, ob die Antwort auf diese Frage ist, ja, die Heat haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht.
Ja, absolut fair. In meinen Augen ist es kein Riesenschritt. Wie gesagt, ist jetzt, wenn man sie vorher nicht für ein Conference-Finals-Team gehalten hat, dann weiß ich nicht, inwiefern sich das jetzt geändert hat. Aber wenn man vorher schon viel von ihnen gehalten hat, dann glaube ich, hat sich das jetzt nur noch bestärkt. Aber du kriegst halt auch für einen zukünftigen First und einen expiring alten Point Guard, kriegst du jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt mehr. Ich verstehe durchaus, was du meintest, wenn ich lieber ein bisschen die Füße still gehalten hätte noch für einen besseren Spieler. Ich weiß halt nicht, inwiefern das in Miamis Philosophie passt, weil zwei solcher Spieler waren verfügbar und man hat sich bewusst dagegen entschieden, das zu machen. Anscheinend möchte man es einfach nicht. Und deswegen, also wenn jetzt Donovan Mitchell wirklich verfügbar wird oder geworden wäre, wüsste ich jetzt nicht, warum man da dann unbedingt bereit gewesen wäre, so viel abzugeben. Vielleicht schauen Spo und Riley und Co. auf diesen Kader und sagen halt, wir brauchen nicht noch diesen dritten Max-Spieler. Ich finde, es macht insofern Sinn, dass man die letzten Jahre von Jimmy Butler, die letzten Jahre von immer noch Prime Jimmy Butler maximieren möchte. Und wer weiß, wann Spieler X, Superstar X, verfügbar wird, ob es irgendwann ein Embiid ist oder ein Mitchell oder wer auch immer. Und dann muss vielleicht noch ein, zwei Jahre gedulden und wer weiß, wie es dann aussieht mit Jimmy Butler. Und jetzt hat man gerade noch Jimmy Butler auch in Richtung Playoffs, von dem man noch einiges erwarten kann, der dir noch einiges geben wird und dass man da dann jetzt nochmal versucht, in dieser Saison was zu reißen, das halte ich für eine durchaus gute Idee. Ich denke, Miami ist besser Stand heute, als sie es letztes Jahr waren. Und letztes Jahr waren sie in den NBA Finals. Von daher bleibe ich wahnsinnig optimistisch, was dieses Heat-Team angeht. Was mich interessieren würde, wie siehst du die Defense? Weil wir haben jetzt nur über die Offensive geredet.
Bin ich auch etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite ist Rozier, glaube ich, ein Upgrade gegenüber Lowry. Er ist zwar nur 6'1", aber er hat eine sehr lange, ich glaube 6'8 Wingspan oder so. Er ist kein super Verteidiger, aber er ist auch kein schlechter Verteidiger. Er kann kleinere Guards schon ganz kompetent verteidigen, ist beweglich, einsatztechnisch und kämpft sich um Screens und so. Trotzdem auch da wieder mit Blick auf diese potenzielle Closing-Lineup mit Hero und mit Rozier hat sich auch nicht viel dran geändert, dass die Heat wahrscheinlich, und dann ja noch Robinson, der Minuten sehen wird in den Playoffs, die Heat werden wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt jemanden mit einer Zielscheibe auf dem Feld stehen haben für die Tatums und für die, wie sie alle heißen. Und da gehört Rozier halt schon auch dazu. Also da hat sich für mich jetzt vom defensiven Personal her auch nicht so viel geändert, aber auch da im Vergleich zu Lowry ist es ein Upgrade und es ermöglicht dir wahrscheinlich weniger mit Hero und Robinson auf dem Feld spielen zu müssen, die dann beide nochmal eine ordentliche Schippe schlechter sind defensiv als Rozier. Auch da, ich finde, es hat sich nicht so viel geändert, aber es ist sicherlich besser geworden, oder?
Ich habe halt viele sagen und schreiben hören jetzt seit gestern, dass es halt defensiv extrem schwierig ist und dass irgendwie Rozier nicht verteidigen kann. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht so richtig teile, diese defensiven Sorgen, und sich das sehe wie du. Terry Rozier hat in Boston damals extrem gut verteidigt. Seine Defense war das, was die Celtics-Fans mit am meisten gemocht haben an ihm. Mir auch noch ein bisschen Tape angeguckt von ihm aus der 2017er, 18er, 19er Saison jeweils. Und das war ziemlich überragend. Seine Screen-Navigation, Point-of-Attack-Defense, seine Shiftiness, wie er mit den Füßen gestylt ist, sein Reaktionsvermögen, auch vor allem in den Playoffs. Das war schon ein ganz großes Kino. Ich denke nicht, dass er noch der Verteidiger ist, der damals zu Celtics-Zeiten war, weil er einfach, glaube ich, ein bisschen älter geworden ist und generell ein bisschen abgebaut hat, gerade so in 1-gegen-1-Situationen. Aber ich denke, viel damit hängt auch zusammen, dass er halt in einem Team gespielt hat, wo niemand verteidigt hat und wo Defense nicht wirklich ernst genommen wurde über Jahre hinweg, und kann mir daher vorstellen, dass man in Miami eine Version bekommt, die irgendwo in der Mitte liegt zwischen Boston Rozier und Charlotte Rozier am defensiven Ende. Er ist umgeben von ordentlichen Verteidigern, hat einen der besten defensiven Bigs der NBA an seiner Seite. Heat Culture, wenn da der Einsatz kommt und der unbedingte Wille auch zu verteidigen, dann wird das, denke ich, richtig, richtig gut aussehen. Ich teile deine Sorgen ein bisschen, was so generell Größe angeht in diesem Kader. Miami ist undersized, so ziemlich auf jeder Position. Und gerade so gegen größere Wings, die ihn dann vielleicht so ein bisschen jagen, auch mit dem Rücken zum Korb, könnte das ein paar Probleme geben. Aber er ist ein besserer Verteidiger als Lowry und er ist extrem unterbewertet. Und ich finde, jeder, der sich hinstellt und sagt, nur weil er halt, keine Ahnung, 6'1 ist, dass er halt nicht verteidigen kann, der hat halt nicht besonders viel Charlotte gesehen in den letzten Jahren, wo er es immer wieder hat aufblitzen lassen. Also in meinen Augen mittlerweile echt unterwertet an diesem Ende. Und diese Sorgen teile ich auch nicht unbedingt.
Na, wollen wir noch ein paar Worte zu Charlotte verlieren, bevor wir dann zu den...
Sehr gerne.
...den Bucks von Milwaukee kommen. Ich glaube, das können wir kurz... Also für Charlotte ist okay, oder? Also ich glaube viel mehr. Du kriegst einen Expiring Lowry Contract, den du jetzt vielleicht sogar noch weiter schicken kannst. Vielleicht hat irgendein Contender Bock auf ihn. Du kriegst diesen First, der entweder 2027 oder sogar 2028 nicht so unwertvoll sein könnte. Wie alt ist Butler bis dahin? Wahrscheinlich sogar schon weg. Wer weiß, was bis dahin... Also Miami ist ein Team, die sind tendenziell vermutlich immer gut, aber wer weiß. Und ich glaube halt, das könnte auch vor dem Hintergrund, dass wir ja über eine neue Ownership Group sprechen, seit dem Abgang von Michael Jordan, das könnte ein Indiz dafür sein. Also Rozier ist jetzt wahrscheinlich der beste von diesen Veteranen-Level-Spielern. Hayward und PJ Washington und wie sie alle heißen. Der ist jetzt weg. Ich rechne stark damit, dass da bis zur Deadline noch andere folgen werden. Also das könnte da ein erstes Indiz für so eine Grundsanierung in Charlotte sein. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht mit Ausnahme von LaMelo und Brandon Miller alle on the table sind und dass die Telefonleitungen in Charlotte da glühen jetzt in den nächsten, wie lange haben wir denn noch bis zur Deadline? Zwei Wochen? Drei Wochen?
9. Februar, glaube ich.
9. Februar. Ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ja, also ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, wo es jetzt hingehen wird in den nächsten Wochen. Was sich auf den Record gar nicht so sehr auswirken wird, weil sie jetzt schon katastrophal sind. Aber ja, Rosier hat eine super Rolle gespielt. Hat genau den Job gemacht, den er machen soll. Er hat sich selbst gut ins Schaufenster gestellt, hat dabei aber nicht dafür gesorgt, dass dein Team viele Spiele gewinnt. Wie gesagt, Hayward, Washington, vielleicht Miles Bridges. Ich denke, da werden jetzt noch andere Abgänge folgen in den nächsten Tagen und Wochen.
Ja.
Dann kommen wir zu meiner Headline und mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute machen. Wir haben uns vorgenommen, die Mid-Season Awards zu vergeben. Wir sprechen die Awards durch, sprechen über Kandidaten, wer aktuell unsere Favoriten wären oder wer aktuell unsere Gewinner wären, wenn diese Awards, MVP, Defensive Player of the Year und so weiter, heute vergeben werden würden für diese erste Saisonhälfte, weil jetzt eben viele Teams so rund um die 42 Spiele stehen oder leicht drüber. Davor jetzt eben diese erste Headline, Rosier Trade, klar. Zweite Headline, und die kam ziemlich aus dem Nichts. Also ein Rosier Trade hatte sich wahrscheinlich schon angebahnt. Die zweite große News, die gestern reingeflattert kam, die kam ziemlich aus dem Nichts. Die Milwaukee Bucks haben sich dazu entschieden, Head Coach Adrian Griffin zu feuern. Und wie wir inzwischen wissen, das war dann ein Gerücht, das sofort aufkam. Also konnte man fast schon davon ausgehen, okay, dazu wird's kommen. Inzwischen ist es offiziell. Doc Rivers ist der neue Übungsleiter bei den Bucks und wird versuchen, dafür zu sorgen, dass Giannis Antetokounmpo und Co. im Rennen um eine Championship sind bzw. bleiben. Und meine Headline dazu ist, ja, armer Adrian oder sowas.
Warte mal ganz kurz. Hast du gerade gesagt, dass Doc Rivers der neue Coach wird?
Ja.
Das steht noch nicht fest.
Ist es noch nicht offiziell? Ich habe das.
Nein. Vorher. Das wurde berichtet von CNN heute Nacht, aber ohne echte Quelle und ist danach relativ bald widerlegt worden. Also es ist noch kein Deal.
Ah, okay, also es ist doch noch nicht offiziell.
Nein.
Ja, genau hier, diesen Report hier, Bleacher Haynes. Report, Bucks are hiring.
Und CNN, genau.
Chris CNN Sport, genau.
Muss man bei Chris Haynes gucken, der hat danach geschrieben, dass es kein Deal gibt, dass sie nur in Gesprächen sind.
Alles klar, okay. Ich würde sagen, das lassen wir einfach drin. Und die Message, Leute, immer fact-checken, selbst wenn es von CNN Sports kommt. Habe ich nicht mitbekommen. Okay, gut, dann aber, ich glaube, wir können trotzdem von ausgehen, dass es das allerwahrscheinlichste Szenario sein wird. Aber das ist gut zu wissen. Wie gesagt, armer Adrian, wir haben ja vor der Saison schon drüber gesprochen, in unserem Contender-Ranking, wie sich das auf die Bucks auswirkt. Mike Budenholzer musste gehen. Da waren wir beide, glaube ich, auch der Überzeugung, dass das die richtige Entscheidung ist. Man hat sich, was man so gehört hat, über den Sommer relativ bewusst gegen die Lösung Nick Nurse entschieden. Was jetzt nicht so toll aussieht, weil der in Philadelphia einen ganz soliden Job macht, würde ich sagen. Man hat sich für einen Rookie-Headcoach entschieden. Und auch da, was man so gehört hat, das ging sehr von Giannis aus. Das ging sehr von generell auch Middleton und Lopez und Co., die Leute, die eben was zu sagen haben in dieser Kabine. Und das hat sich schon sehr schnell angedeutet, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Wir hatten die Geschichte, dass die Veteran-Players wohl schon nach 4 oder 5 Saisonspielen zu ihm gegangen sind und gesagt haben, bitte die defensiven Ideen, die du da so mitgebracht hast, vielleicht doch wieder ein bisschen zurückschrauben. Lass uns zurückgehen zu dem Drop-Scheme, das uns über die letzten Jahre so gut gemacht hat. Es sind immer wieder Momente, auch in dieser Bucks-Saison, die jetzt nicht direkt was mit Griffin zu tun hatten, aber auch diese Giannis, es müssen alle besser werden, der Equipment-Manager muss unsere Trikots besser waschen. Das ist so ein Interview gewesen. Das spricht nicht für eine Harmonie in dieser Organisation und in dieser Kabine. Die Defense ist ein riesiges, riesiges Sorgenkind und ich glaube tatsächlich, wenn wir zum Beispiel über die Transition Defense sprechen, ich gucke jetzt gerade nochmal aktuell, wo sie denn jetzt stehen, aber die höchstwahrscheinlich immer noch katastrophal ist. Transition Defense ist halt sowas, das hat schon viel mit Einsatz und mit, ja, die Amis nennen es Buy-in, also wie sehr die Spieler an die Philosophie des Coaches dann auch irgendwo, das ist alles immer Auslegungssache und Interpretationssache, aber das ist zum Beispiel, also so eine sehr schlechte Transition-Defense ist nicht gerade ein Indiz dafür, dass der Coach da wahnsinnig das Ohr seiner Mannschaft hat. Jetzt muss ich mal kurz aufhören zu reden, sonst schaffe ich das nämlich nicht, das hier zu gucken. Transition-Defense, wo haben wir sie denn? Milwaukee. Naja, so schlecht ist es gar nicht mehr. Also die Punkte, die sie erlauben in der Transition, sind gar nicht so schlecht. Da sind sie auf Platz 10. Aber die Transition-Frequenz der Gegner ist eine Katastrophe. Da sind sie auf Platz. Also Gegner kommen bei 17,3% der Possessions von Milwaukee-Gegnern starteten in der Transition. Das ist sehr, sehr viel. Das ist Platz 30. Die Defense an sich insgesamt Platz 21. Wo ich mich frage, wie viel davon ist die Schuld des Coaches? Wie viel davon ist einfach auch irgendwo erwartbar gewesen? Ich meine, du hast unter anderem Jrue Holiday für Damian Lillard ausgetauscht. Wie viel gibt dieses Personal, so wie es jetzt auf dem Parkett steht, überhaupt her für eine gute Defense? Aber ja, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch eine Entscheidung, die sich nicht hat vermeiden lassen. Vor allem aus dem Grund, weil das der einzige wirkliche Hebel ist, den sie noch haben. Also Milwaukee ist ein Team, so wirklich Assets sind nicht mehr da. Vor allem, was bis zur Trade-Deadline angeht. Selbst im nächsten Sommer, also so wahnsinnig viele größere Moves kannst du gar nicht machen nach diesem Dame-Move. Das war dein großer Move. Mehr oder weniger der einzige Hebel, den sie haben, ist, den Coach rauszuschmeißen und einen erfahreneren Coach reinzubringen. Das soll jetzt wohl Doc Rivers sein. Weiß ich nicht. Aber also die Entscheidung, Griffin gehen zu lassen, war, glaube ich, tatsächlich alternativlos, ohne dass er jetzt so wahnsinnig viel dafür kann, würde ich mal sagen. Weil Rookie-Headcoach, du musst plötzlich einen Contender übernehmen. Dann noch, und das habe ich gestern in dem Podcast gehört, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, der Damian Lillard-Trade ist ja passiert irgendwie in der Nacht vorm Training Camp oder so. Also die Vorbereitung, die Griffin dann gemacht hatte auf diese Saisonvorbereitung, konnte er quasi aus dem Fenster werfen. Einen Tag vorher. Jetzt rückblickend sagt sich das immer so leicht, aber ich glaube, das war ein Stück weit zum Scheitern verurteilt, diese Konstellation. Was waren deine Gedanken nach den News und was sind jetzt deine Gedanken in Richtung Doc an als neuer Mann?
Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es ziemlich beschissen so. Du arbeitest lange, lange Zeit sehr hart auf dein Ziel hin, auf diese eine Chance, so einen Head-Coach-Posten zu übernehmen. Und davon gibt es nur 30 in der NBA. Du kriegst diese Chance und bevor das All-Star-Break da ist, deiner ersten Saison, schmeißen sie dich wieder raus. Es ist tough. Und das zeigt, wie gnadenlos dieses Business sein kann und wie schnelllebig es auch sein kann. Und ja, dass es manchmal ziemlich mies ist. Ich muss sagen, dass ich es aus einer sportlichen Perspektive verstehe. Nüchtern betrachtet hat Adrian Griffin keinen guten Job gemacht. Unter welchen Bedingungen auch immer. Bedingungen waren, wie du gerade runtergebrochen hast, nicht einfach. Und es war sehr, sehr schwierig für ihn, einen guten Job zu machen. Aber er hat einfach formuliert keinen guten Job gemacht. Weder am offensiven Ende, wo er bisher, auch wenn das aus statistischer Sicht gut aussieht, es nicht so wirklich hinbekommen hat, dieses Giannis-Dame-Two-Man-Game wirklich unaufhaltsam zu machen. Das Spacing war eine Katastrophe. Lineups sahen oft nicht gut aus. Da sind Spieler sich gegenseitig auf den Füßen herumgetreten. Das war sehr viel ohne Sinn und Verstand, ohne Struktur. Und gerade auch die Probleme, die Damian Lillard in der Saison hat, dass er nicht ganz auf dem Niveau spielt, was sie von ihm gewöhnt sind. Da lässt sich viel darauf zurückführen, dass Spieler nicht in die Position gebracht worden sind, optimal zu funktionieren. Und defensiv ist es noch fragwürdiger gewesen, was er da alles gemacht hat. Auch hier wieder das Personal nicht optimal genutzt. Und egal wie die Resultate waren und der Rekord waren, es war eher so, dass die Bucks halt trotz den Leistungen von Adrian Griffin so viel gewonnen haben und nicht wegen seinen Leistungen. Auf der anderen Seite, niemand hat sie gezwungen, im Sommer einen Rookie-Head-Coach einzustellen, wenn diese Richtung dieser Franchise ganz klar ist, win now. Ich weiß ja nicht, inwiefern du einen Rookie-Head-Coach dann einstellen solltest, wenn du ihm nicht wirklich die Chance gibst und die Zeit gibst, zu zeigen, was er kann. Das stört mich an dieser gesamten Nummer. Ja. Wenn du wirklich sagst, wir wollen jetzt Meister werden, und es ist auch nicht erst so, dass sich dieser Plan der Bucks Win Now, dass das erst quasi zum Plan wurde nach dem Damian Lillard Trade. Selbst ohne den Damian Lillard Trade ist diese Urgency da gewesen und sie ist vielleicht sogar noch mehr da gewesen oder wäre noch mehr da gewesen, weil dann die Uhr so ein bisschen tickt in Richtung Giannis Zukunft und Vertragsverlängerung. Man kann sogar eher den Case machen, dass die Bucks sich jetzt noch ihr Titelwindow vergrößert haben, die über die nächsten Jahre durch den Damian Lillard Trade und nicht für noch mehr Urgency und noch mehr Zeitdruck gesorgt haben. Aber dann stell bitte keinen unerfahrenen Rookie-Headcoach ein, wenn du nach, keine Ahnung, 40 Spielen abschließend bewerten willst, ob er halt gut ist oder nicht. Werde ich mindestens bis zum All-Star-Break, wenn nicht sogar eine komplette Saison, ihm die Zeit gegeben, um wirklich zu zeigen, was er kann. Das stört mich halt extrem in der Nummer. Und ich weiß auch nicht, und das vielleicht so ein bisschen zukünftig als kleinen Tipp ans Management der Bucks, ich weiß nicht, wie gut Giannis daran ist, Coaches zu evaluieren.
Ja.
Der Mann hat sich damals sehr dafür eingesetzt, dass Jason Kidd Head Coach bleibt. Weiß ich nicht. Er hat sich dann gegen Nick Nurse ausgesprochen. Weiß ich nicht. Für Adrian Griffin. Was ich halt damals nicht gemacht hätte. Ich hätte ihn halt nie eingestellt. Von daher, weiß ich nicht, zukünftig. Wer weiß, jetzt möchte er vielleicht Doc Rivers haben. Ob das die allerbeste Idee ist. Das ist das nächste Problem, was ich damit habe. Die Alternativen sind nicht wirklich da. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, hier, wir müssen jetzt entlassen, weil jetzt gerade ist irgendein Kandidat da und auf den können wir halt nicht warten und den brauchen wir jetzt gerade, so wie das vielleicht im Sommer bei Nick Nurse gewesen wäre. Du hast jetzt einen der besten 5 Headcoaches der NBA auf dem Markt. Gut, dann entlasse ich jetzt vielleicht meinen Coach, um die Chance zu haben, mir den Mann zu holen, aber das ist jetzt gerade nicht der Fall. Wenn die Bucks, also ich kann ja kurz mal die Timeline gestern Abend, was so meine, bezüglich meiner Eastern Conference Finals Prediction, die ja seit längerer Zeit steht. Ich tippe, wie gesagt, Milwaukee gegen Miami. Rozier wechselt nach Miami. Ich bin positiver, noch positiver, dass es am Ende klappt. Die Bucks entlassen Adrian Griffin. Wie gesagt, kein Fan davon, aber macht es, glaube ich, wahrscheinlicher, dass sie in dieser Saison Erfolg haben, ohne einzuberechnen, wer wieder Nachfolger wird. Und dann hört man die Gerüchte, was Doc Rivers angeht. Und dann sinkt das wieder in den Keller. Also wenn die Bucks Doc Rivers holen, denke ich nicht, dass sie in einer Serie gegen sowohl Philadelphia als auch Boston gewinnen. Obwohl sie eigentlich in meinen Augen das bessere Personal in beiden diesen Serien haben und die besseren Spieler. Kein großer Doc Rivers-Fan. Man muss nur einen Blick darauf werfen, was die Sixers in diesem Jahr machen und was sie letztes Jahr machen, um zu verstehen, dass Doc Rivers oder was die Clippers unter Ty Lue machen und gemacht haben unter Doc Rivers, dass er gerade in den Playoffs kein guter NBA-Headcoach mehr ist. Und ich glaube, es wäre ein fataler Fehler, wenn man ihn holt. Muss ich leider so klipp und klar sagen.
Ja, bin ich voll bei dir. Wir haben zu Genüge auch schon Doc Rivers kritisiert an dieser Stelle, in diesem Medium. Viele haben das getan. Es lässt sich natürlich nicht abstreiten, dass er da so eine gewisse leitende Hand reinbringt, die einfach Griffin nicht reinbringen konnte, wegen der Erfahrung, wegen dem, was Rivers ja auch schon erreicht hat in seiner Karriere. Inklusive Championships. Aber ich bin auch kein Fan von dem Signing, sollte das jetzt so passieren, in Richtung der Playoffs. Ich glaube, Rivers gibt dir, also wir haben ihn ja zuletzt in Philly gesehen, wir haben ihn zuletzt in LA bei den Clippers gesehen. Ich glaube, ein Team mit Giannis und in dieser Konstellation, also mit Giannis und Dame und dann so Pieces wie Middleton und Lopez, die da schon lange sind und die sich gut kennen, das gibt dir einen höheren Floor, als das zum Beispiel in Philly der Fall war, mit einem Embiid, bei dem wir zum Beispiel, also bei dem wir immer noch drauf warten, dass er sein Level in den Playoffs halten kann und so weiter und so weiter. Aber dieses Ceiling, das du halt wahrscheinlich brauchst, um eine Championship zu gewinnen, da spielt dann halt der Coach wahnsinnig viel mit rein. Und wenn dann eine Serie, wie du sagst, gegen Boston...
Stell dir vor, die spielen gegen Miami. Was ja. Bow mit Doc veranstalten wird.
Ich fände es wesentlich witziger, wenn sie gegen Philly spielen und dann, also Doc, erstens ja. Diese Doc-Philly-Komponente, zweitens die Nick Nurse gegen das Team, das ihn hätte haben können, angeblich Komponente, das wäre schon ziemlich cool. Aber ja, auch gegen Miami, so rein coaching-technisch. Gut, gegen Boston, Joe Mazzulla, ist vielleicht mal was anderes, aber Boston ist einfach ein Team, das sehr, sehr gefestigt zu sein scheint in dem, was sie sind und wie sie spielen. Aber ja, bin voll bei dir. Es ist jetzt, glaube ich, für den Moment, für den Rest der Regular Season, und wahrscheinlich auch noch für die erste Playoff-Runde ist es ein guter Move, daran, dass es langfristig für Playoff-Runden 2, 3 und vielleicht 4 der richtige Move ist, darf und sollte man sehr, sehr große Zweifel haben, würde ich behaupten.
Yes.
Awards time.
Let's go.
Let's go. Wollen wir ganz unromantisch mit dem MVP anfangen? Gerade weil wir ja auch letzte Woche erst über genau das Thema gesprochen hatten im Rahmen einer Mailbag-Frage. Übrigens an der Stelle ganz kurze Entschuldigung an Joel Embiid, an Karl Anthony Towns. Das wäre eine No-Brainer-Headline gewesen, an jedem anderen Tag über eine dieser beiden Performances zu sprechen. Beziehungsweise bei Towns wäre das leider wahrscheinlich gar nicht das Hauptthema gewesen, weil das ist auch so ein Minnesota-Ding. So dein bester, du hast jemanden, der 62 Punkte macht, den du dann benchst im vierten Viertel und du verlierst gegen Charlotte. Boah, ganz, ganz krumme Nummer.
Na, hättest du ihn nicht gebencht?
Ja, doch wahrscheinlich schon, aber es ist halt natürlich...
Ja, hundertprozentig, der hat dir die Minuten davor aus dem Spiel rausgeworfen.
Ja, das muss man David Finch lassen, das ist ein ballsy Move gewesen.
Hundertprozentig.
Aber naja.
Aber das sagt mehr über Karl Anthony Towns aus, als das über alle anderen.
Das stimmt.
Und dass man anscheinend Gerüchten zufolge parallel mitverfolgt hat, wie viele Punkte Embiid macht, damit Towns es überbietet, was ich gelesen habe, weiß ich nicht.
Boah.
Aber naja.
Wo war ich denn jetzt? Achso ja, sorry Joel, dafür kriegst du jetzt ein bisschen deine Blumen, weil du bist logischerweise einer von mindestens mal zwei, beziehungsweise einer von drei sehr, sehr heißen Kandidaten auf diesen MVP-Titel. Wir haben letzte Woche die Frage bekommen in unserem Mailbag, ob Shai Gilgeous-Alexander in unseren Augen der bisherige MVP ist. Wir haben das beide bejaht. Hat sich daran was geändert für dich?
Nein. In meinen Augen ist es Shai, ich denke aber Embiid wird's. Müssen wir jetzt gar nicht groß drüber reden wollen.
Ich glaube auch nicht.
Also langweilen. Aber ich denke, eine Performance wie diese 70 Punkte, da erinnern sich die Voter dran im April. Ich denke, Embiid wird Back-to-Back MVP und es wäre absolut nicht unverdient. Das ist wirklich hier 50-50.
Ich habe spaßeshalber Tatum noch mit reingenommen in den Pool meiner ernsthafteren Kandidaten, einfach weil er auch wirklich eine gute Saison spielt. Er ist der beste Spieler beim besten Team. Und ich habe die vier dann, also der dritte ist natürlich Nikola Jokic, bei Stathead reingeschmissen und hab sie vergleichen lassen. Es sind halt Shai 1415 Minuten, Jokic 1443, Tatum 1474. Embiid hat bislang 1096 Minuten gespielt in dieser Saison. Er hat 9 Spiele mehr verpasst als Shai und Tatum. Er hat 11 Spiele mehr verpasst als Jokic. Das ist halt der große Case gegen ihn. Also selbst wenn wir sagen wir mal, er bleibt jetzt super gesund und spielt und du versprichst mir heute, Embiid wird am Ende auf mindestens 65 Spiele kommen, dann muss, glaube ich, jetzt schon echt viel passieren, dass er nicht MVP wird. Aber wenn wir wirklich uns fragen, wer war der MVP dieser ersten Saisonhälfte, dann ist das halt wirklich eine riesige Diskrepanz an den Minuten, die dieser Spieler überhaupt auf dem Feld stand. Und wenn wir dann jemanden haben wie Shai Gilgeous-Alexander, die Thunder sind heute tatsächlich First Seed geworden im Westen, ne? Heute Nacht, habe ich es richtig gelesen, heute Morgen? Der eine absurde Saison spielt, der ein Team, das alle Erwartungen übertrifft, an die Spitze der Western Conference führt und dann noch mit Nikola Jokic den üblichen Verdächtigen, der halt so beiläufig das macht, was er immer macht, in einem Denver-Team, bei dem immer noch, glaube ich, kaum jemand einen Zweifel hat, dass das Team to beat sein wird in den Western Playoffs. Sorry, Joel. So, dann kannst du 36, der legt 36 Punkte auf pro Spiel. Das ist absurd. Aber diese Minutendiskrepanz ist für mich etwas, wo ich sage, okay, da kann ich nicht drüber hinwegsehen. Und deswegen, auch bei mir hat sich nichts geändert. SGA, für mich der bisherige MVP dieser ersten Saisonhälfte. Ich hätte Embiid dann wahrscheinlich trotzdem an 2.
Ja, safe.
Jokic an 3. Und wie gesagt, Tatum hat keinen so geilen Case, in diese Top 3 reinzustoßen, aber er war für mich der vierte, bei dem ich zumindest mal kurz drüber nachgedacht habe, ob er da einen Case hätte.
Ja, sehe ich genauso.
Ich glaube, auch beim Rookie of the Year können wir es relativ kurz machen, weil auch darüber haben wir neulich gesprochen. Und ich gehe mal davon aus, auch da hat sich nichts geändert bei dir in der Zwischenzeit.
Nee, aber es wird knapper.
Ja, okay.
Chad war die ersten 25 Spiele der Saison besser. Die letzten 10 hat mir Wemby besser gefallen, weil der halt komplett geisteskrank unterwegs ist. Chet konstant hält da sein Niveau, aber Wembanyama macht halt gigantische Fortschritte. Gerade dieser Move auf die 5 hilft seinem offensiven Game sehr. Also es wird knapper. Auch hier, ich glaube, dass es Wembanyama am Ende macht. Also leider, wie beim MVP, denke ich nicht, dass mein Tipp am Ende der Spieler ist, der es gewinnt oder der Spieler, der es in meinen Augen werden sollte. Aber Chet Holmgren spielt eine bessere Saison. Spielt offensiv besser, spielt defensiv besser. Sein Team hat mehr Erfolg. Er hat einen riesigen Einfluss daran. Er spielt eine historisch effiziente Rookie-Saison. Und es ist eben nicht so oder nur so, dass Holmgren nur funktioniert, weil er halt einen Top-10-Spieler an seiner Seite hat. Ich habe es neulich in meinem Video, wie gesagt, auch runtergebrochen. Holmgren spielt besser, hat mehr Punkte, mehr Assists und besseres, deutlich besseres True Shooting und Offensive Rating, wenn SGA auf der Bank sitzt. Er carried diese Defense zu einer elitären Defense. Er ist offensiv um Welten effizienter als Wembanyama. Er ist mein Rookie of the Year, aber Wemby macht das Rennen spannend und ein spannendes Rennen ist eine coole Sache.
Willst du, also ist jetzt keine ganz Mini-Trivia-Nugget, willst du irgendwie einen wilden Guess mal kurz abgeben, wer der letzte Spieler war, der in einer Saison mindestens 19 Punkte, mindestens 10 Rebounds und mindestens 3 Blocks aufgelegt hat, was Wemby gerade macht?
Shaq.
Oh, stark. Hätten wir das mal als Trivia-Frage gemacht. Shaquille O'Neal, und zwar im Jahre 2000. Das ist 24 Jahre her. 23. Anhalb. Also nicht der erste Rookie, also der letzte Rookie, der letzte Spieler. Also diese Counting Stats sind halt schon, aktuell ist er sogar bei 20, 10 und 3. Also 3,2. Das ist schon heftig. Also wenn es ein Jahr gibt, in dem, also Chet Holmgren wäre wahrscheinlich in jedem anderen Jahr der Runaway Rookie of the Year, und um das vorwegzunehmen, er ist auch weiterhin mein Rookie of the Year. Es ist weiterhin die Frage, Wemby ist der bessere Spieler. Würde sich Wemby genauso gut, mindestens genauso gut schlagen wie Chet, wenn wir die Rollen vertauschen würden?
Denke ich halt nicht.
Ja, glaube ich tatsächlich ich auch halt nicht. Aber warum glaubst du es nicht?
Gerade defensiv. Ich glaube, dass auch einfach aus dem Grund, dass Chet Holmgren sein Leben lang diese Center-Rolle am defensiven Ende spielt und Wembanyama halt nicht, dass die Thunder of Defense nicht so gut wäre mit Wembanyama, wie sie jetzt mit Chet Holmgren ist. Und ich denke, dass Chet ist der bessere Werfer. Ich denke aktuell, dass er auch der bessere Screen-and-Roll-Man ist an der Seite von jemandem wie Shea. Plus seine Defense. Also ich glaube, Stand heute ist Chet Holmgren der bessere Spieler. Ich denke, nächstes Jahr könnte noch der bessere Spieler sein. Irgendwann wird es dann switchen. Aber aktuell ist Wemby noch zu roh, zu ungeschliffen in vielen Bereichen und lernt gerade erst so ein bisschen, was alles für ihn möglich ist. Während Holmgren all around einfach die feingeschliffeneren, gefestigteren Fähigkeiten hat. Stand
ja, okay.
Jetzt.
Sehe ich. Den Case sehe ich auf jeden Fall.
Danke. Keine Kritik an Mr. Wembanyama. Natürlich.
Doch. Victor, du suckst. Es wäre eine verkehrte Welt, wenn Chet diese Rolle ausfüllen müsste, die Wemby bislang in San Antonio ausführt. Auch da haben wir neulich ausführlich drüber gesprochen, welche Steine ihn da nicht mal in den Weg gelegt werden. Die werden ihm in den Weg geschmissen. Man zielt auf seine Knöchel mit Backsteinen. Es ist besser geworden. Ich vermute, dieser Trend wird sich fortsetzen. Es wird auch weiterhin besser werden. Und die Counting Stats sind halt so absurd, dass wir dann nicht am Ende der Saison da sitzen und uns denken, boah, das ist eine Katastrophe, dass Victor Wembanyama Rookie of the Year geworden ist. Es wird wahrscheinlich das falsche Voting sein, unserer Meinung nach und der Meinung von vielen anderen sogenannten Experten. Aber auch hier, wie gesagt, Stand jetzt hat sich für mich nichts geändert. Chet Holmgren ist der beste Rookie oder ist der Rookie of the Year der bisherigen Saison. So, wo wollen wir weitermachen?
Und Offensive?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also sollen wir den dritten Award, bei dem es überhaupt keine Diskussion gibt?
Yes, Gobert. Rookie of the Year, ohne jede Diskussion. Am ehesten noch über Joel Embiid, aber allein wenn wir uns die besten Defensive Ratings der NBA anschauen, wer noch so rumtummelt. Boston hat jetzt nicht diesen Defensive Player of the Year Kandidaten, Cleveland nicht, die Thunder mit Chet, den man sicherlich auch in der Top 4, Top 5 sehen kann bei diesem Award.
Houston mit Schengen.
Aber auch hier eher Teamwork. Orlando hat jetzt nicht diesen einen. Die Knicks, die Rockets, die Pelicans, Miami. Ich wüsste jetzt nicht, die Grizzlies sind im Dunstkreis der Top 10, aber auch hier nicht so der allergrößte Fan von Jaren Jackson Jr.'s Defense bisher in diesem Jahr. Also am ehesten wirklich noch die Sixers, die auch ein Top 5 Defensive Rating haben mit Embiid. Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht ein Kandidat ein. Und auch die Kandidaten vom letzten Jahr, Lopez, wie gesagt, Triple J, Mobley eh verletzt. Also Davis, dafür sind die Lakers nicht gut genug. Ich wüsste jetzt nicht, wer auch nur ansatzweise da ein Konkurrent sein sollte.
Ja, absolut.
Wen hast du denn auf 2?
Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, weil es für mich so eindeutig war. Aber es hilft natürlich Gobert, dass gerade du hast Memphis angesprochen mit JJJ, du hast die Lakers angesprochen mit AD. Das waren so die Kandidaten, bei denen man dachte vor der Saison, das sind vielleicht, also Gobert war natürlich auch so im Favoritenkreis mit drin. Mobley war im Favoritenkreis mit drin, bei dem, also da könnte man sagen in Cleveland, aber der hat jetzt halt leider so viel verpasst, dass man auch nicht wirklich sagen kann, dass er einen riesigen Anteil hatte an dieser sehr guten Cleveland-Defense, Platz 2 in der Liga aktuell. Minnesota hat halt vor allem mit Abstand die beste Defense. Das sind fast 2 Punkte im Defensive Rating besser als Platz 2 Cleveland. 109,4 zu 111,3 laut Cleaning the Glass. Und er profitiert davon, dass Teams wie Memphis, Teams wie die Lakers halt irgendwo so im Durchschnitt rumdümpeln. Brook Lopez war ein heißer Kandidat. Wir haben vorher über die Milwaukee-Defense gesprochen. Die sind gerade auf Platz 21. Golden State, klar, Draymond hat jetzt auch sehr viel verpasst, aber die sind auf Platz 22. Also das sind alles so, diese anderen Kandidaten, an die man vielleicht denken würde, haben alle nicht wirklich einen Case. Und deswegen, wenn ich mich für eine 2 entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich tatsächlich über Jared Allen nachdenken. Das ist aber vielleicht auch ein bisschen Recency Bias, einfach weil er so brutal performt. Also weil er gerade so die besten 4 Wochen seines Lebens spielt. Aber sonst wäre ich wahrscheinlich bei Chet. Also Embiid hatte ich ehrlicherweise gar nicht so richtig auf dem Schirm. Das finde ich keine schlechte Idee. Ich wäre wahrscheinlich bei Chet oder bei Embiid auf 2. Ja.
Aber die 3 so als Top 3, ich denke, da können wir uns drauf einigen.
Ja. Und bei Minnesota, wie gesagt, ich gucke gerade noch kurz, spaßeshalber, wie denn die Defense mit Gobert auf dem Feld ist. Da alle Lineups mit Rudy. Da sprechen wir von 2772 Possessions und das Defensive Rating liegt bei 107. Ja, das ist schon krass. Es ist Rudy Gobert, wie er leibt und lebt, in einem Teamkontext, der ihm das jetzt wieder deutlich besser ermöglicht als noch letztes Jahr. Und deswegen, ja, also da führt kein Weg an Gobert vorbei. Wir haben uns entschieden, dass wir den Offensive Player of the Year noch mit reinnehmen. Wer ist das für dich? Oder wer sind die Kandidaten vielleicht erstmal?
Deckt sich so ein bisschen mit dem MVP-Talk. Embiid muss mit rein, Jokic muss mit rein, ich würde Doncic mit reinmachen. SGA, das wären so meine 4. Top 3 wären dann aber Doncic, Jokic und Embiid. Und ich habe mich einfach für Joel Embiid entschieden, der eine historische Saison spielt am offensiven Ende. Du hast es gerade schon gesagt, 36 Punkte, 6 Assists mit gigantischem Abstand, Career High, 128er Offensive Rating. Das sind Jimmy Butler Stats, 65% durch Shooting. Das ist halt komplett geisteskrank, was der Mann macht am offensiven Ende in diesem neuen Nick Nurse System. Also für mich relativ deutlich der Offensive Player of the Year. Wie gesagt, Joker hat immer einen Case, kommt jetzt die Tage. Ein Video zu Jokic, der einfach das Game durchgespielt hat und Defenses durchgespielt hat und Defenses gebrochen hat, weil es nichts und wieder nichts gibt, was Defenses gegen ihn machen können. Erst neulich haben wir eben jene Sixers gesehen, die diese nicht altbewährte Methode, einen Flügelspieler an ihn reinzustellen, um den Center dann roamen zu lassen, gegen ihn probiert haben, was nicht funktioniert hat. Und dann ein paar Tage später haben es die Celtics probiert, indem sie quasi einen Big an ihn reingestellt haben. Und man hat einfach wieder gesehen, dass beides nicht klappt und dass noch keine Taktik gefunden wurde, mit der man den Joker auch nur ansatzweise ausbremsen kann. Das ist auch eher wieder sogar ein 134er Offensive Rating in diesem Jahr. Und was Doncic macht, ist halt auch nicht von dieser Welt. Also alle 3 spielen geisteskranke offensive Saisons, aber gegen 36 Punkte pro pro Abend bei 65% des Shooting. Da kannst du halt nicht ankommen gegen.
Und ja, dann auch noch 6 Assists. Also nicht so, dass Embiid nicht auch seine Kollegen in Szene setzen kann. Ich habe lange damit gerungen und einen Weg gesucht, mich für Jokic zu entscheiden. Vor allem natürlich auch mal wieder wegen des 134er Offensivratings. Und einfach die Art und Weise auch vom Eye-Test her, wie er jede Possession seines Teams kontrolliert und wie er dafür sorgt, dass fast immer ein guter Wurf bei rauskommt. Aber mir ging es ähnlich wie dir. Diese und natürlich auch da wieder die Minutengeschichte irgendwo, aber es sind halt einfach per 100 Possessions sind es 51,2 Punkte, die Joel Embiid macht, und bei Jokic sind es 38,4. Dann sind wir uns ja auch da einig. Machen wir weiter mit. Hast du über Harley nachgedacht? Für OPY?
Nee, aber er wäre dann wahrscheinlich der 5.
Okay. Hast du über Harley nachgedacht für MIP? Das ist vielleicht eine schöne Überleitung. Auch da hatten wir es ja schon mal davon, die Geschichte Harley versus Maxi, aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also vielleicht hat sich
ja, aber auch
da
hier
was geändert.
Denke ich, muss man nicht unbedingt weiter ins Detail gehen. Wir waren natürlich schon mal sehr genau runtergebrochen, dass der eine den schwierigeren Jump gemacht hat im Vergleich zu dem anderen, der andere Maxi, Aya Halliburton, nach wie vor. Ein großer statistischer Sprung, und seine Effizienz ist seit damals sogar nochmal angestiegen, steht bei einem 134er Offensive Rating, 63% to Shooting, mehr Punkte, mehr Assists. Für die Pacers läuft es jetzt nicht ganz so überragend, seitdem Siakam da ist, alle 3 Spiele verloren. Aber nach wie vor, Tyrese Halliburton da einen absurden Sprung gemacht. Wie gesagt, Maxi sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Und das Gleiche gilt auch für Shai Gilgeous, aber auch hier müssen wir nicht viel Zeit verlieren. Da können wir dann lieber gleich ein bisschen ausführlicher über die 2 Awards reden, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben bisher in dieser Saison. Aber ja, MIP bleibt bei Halliburton. Wie sieht es mit dir aus?
Ja, bin ich auch dabei. Ich war damals auch bei Harley, vielleicht ein bisschen mehr bei Maxi, aber ich glaube, ich glaube halt nicht, dass er es gewinnen wird. Also zum Beispiel, The Athletic hat einen Artikel rausgehauen, wo 3 ihrer Writer befragt wurden zu den Awards. John Krasinski, Robbins, ich weiß jetzt leider nicht, wie er mit Vornamen heißt, und Sam Amick, die jeweils ihre Top 3 auch für den MIP zu Best gegeben haben. Da war halt Harley bei keinem der 3 in den Top 3 mit drin. Ich glaube, das ist einfach so eine andere Art von Sprung, die viele dann nicht in diesen Award, in diese Award-Schublade mit reinstecken.
Wer war denn drin?
Krasinski hatte, und das ist auch interessant, du hast gerade Scottie Barnes angesprochen, den hatte er auf 3, Jalen Suggs auf 2 und jemanden, der jetzt erst in den letzten Wochen überhaupt einen Case entwickelt hat.
Coby White.
Richtig. Der afro-tragende Bull, der sicherlich auch am Ende der Saison, wenn er einigermaßen so weitermacht, einen sehr guten Case haben wird, weil das ist so dieses klassische MIP-Ding. Aus dem Nichts plötzlich dann krasses Level. Robbins hatte Barnes auf 1, Jalen Johnson von den Hawks hat sicherlich auch einen nicht uninteressanten Case und Suggs auf 3 und Amick hatte Maxi auf 1, Johnson auf 2 und Şengün auf 3. Ich bin bei, also für mich ist auch der MIP dieses Jahr Tyrese Halliburton. Ich glaube aber nicht, dass er es gewinnen wird. Ich guck mal kurz auf die Betting Odds. Das ist ja auch immer eine schöne
Bestandsaufnahme.
Ja, Maxi ist der eindeutige Favorit. Şengün auf 2, Coby White auf 3, Scottie Barnes auf 4. Wo ist denn Harley? Der kommt da jetzt gar nicht mehr.
Ja, ich meine, den Jalen Suggs Case sehe ich jetzt nicht unbedingt. Tolle Spieler, tolle Improvements, aber wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Şengün, sehr, sehr geiler Sprung. Und Scottie Barnes ist halt dann am ehesten noch jemand, der gerade wirklich den Sprung zu einer legiten ersten Option hinlegt und zu einem Top 30, maybe sogar Top 25 Spieler, was er halt davor lange nicht war. Aber in keiner Meinung hat keiner von denen so einen Sprung gemacht wie Halliburton, der aller Liebe.
Also Harley bei den Buchmachern weit abgeschlagen inzwischen. Gesandwiched zwischen Caleb Martin und Zion Williamson.
Keiner von den beiden ist improved.
Ist besser gewesen, habe ich auch gerade gedacht.
Was?
Markel Fultz kommt da noch danach, finde ich auch nicht okay, so improved.
Halt, das ist halt wilder Disrespect.
Ja, das stimmt. Krass, ey. Was fehlt denn dann jetzt noch? Coach of the Year haben wir noch?
Und Sixth Man. Lass uns über einen Sixth Man reden.
Gerne.
Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet. Wer ist dein Kandidat? Oder deine Gruppe von Kandidaten?
Ich habe 4 Kandidaten. Und ehrlicherweise hoffe ich sehr, dass du mir jetzt dabei hilfst, mich zu entscheiden, weil ich...
Okay.
Ich finde, Sixth Man ist ein super schwieriger Award. Aber wir haben natürlich auch noch den Clutch Player of the Year, aber wollen wir uns darauf einigen, dass wir den einfach außen vor lassen? Hm. Weil das ist so ein... Man guckt am Ende der Saison, wer die besten Clutch Stats hat und der gewinnt's dann. Meine Kandidaten sind Tim Hardaway Jr., Malik Monk, Naz Reid und Norman Powell.
Okay, dann wirst du mir sicherlich gleich eine nicht leistungsbezogene Begründung nennen, warum Austin Reeves nicht mit drin ist.
Ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass Austin Reeves, hat er nicht zu viel gestartet?
Also Stand jetzt hat er in 19 der 44 Spiele gestartet, ist aber jetzt seit kurzem wieder Starter. Also gut möglich, dass es nicht reichen wird am Ende.
Ja, das ist
aber
der einzige.
Aktuell also kam er in 25 Spielen von der Bank und in 19 hat er gestartet.
Ha, okay. Nee, ich hatte irgendwie abgestempelt, dass er startet und dass das nicht reichen wird. Aber ja, dann gehört er auch natürlich mit rein.
Okay, weil er ist mein Pick.
Ja.
Weil ich Lakers-Fan bin und deswegen keine Wahl habe.
Richtig.
Nein, aber ich hab's neulich auch mal ein bisschen verglichen gehabt. Also er legt halt die besten Stats auf von all diesen Kandidaten. 15 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists pro Abend. Das ist schon mal eine Ansage von der Bank. 119er Offensive Rating, 62% Shooting, klasse Connector in der Offensive, klasse Verteidiger, wir haben drüber geredet. Und gerade mal das Vergleich mit jemandem wie Timmy, der ein bisschen Hype bekommen hat, zwar 18 Punkte halt auflegt, was mehr ist, aber halt auch nur ein Drittel der Assists, steht bei glatt 1,7. Das ist genau ein Drittel. Steht bei einem 114er Offensive Rating, 57% durch Shooting. Das ist halt schon ein ziemlich großer Unterschied zu dem, was Reeves macht, zumal Reeves halt auch ein besserer Defender ist.
Ja, auch bei den anderen.
Dann hast
also
du Leute wie Monk,
hat
58.
Wow. Monk hat ein 108er Offensive Rating. Damn.
116.
Was?
116.
Monk?
108 ist Career.
Ah ja. Das ist richtig.
Aber auch nur, also auch, also ist es gut, aber auch die 58% des Shooting, das kommt nicht ran an das, was Reeves macht, der halt, wie gesagt, auch ein besserer Defender ist als Monk und speziell Hardaway. Den Naz Reid Case finde ich halt extrem interessant. In Anführungszeichen nur 13 Punkte und ein Assist pro Abend, 114 Offensivrating, aber halt gerade so, also die 63% des Shooting, das sieht halt schon geil, das ist ein fantastischer Spieler, den ich mir immer sehr, sehr gerne anschaue. Aber auch hier aus statistischer Sicht ist es nicht wirklich vergleichbar mit dem, was Austin Reeves macht. Und das sind noch Bogdanovic, Cole Anthony, Clarkson so mit reinnimmst. Also nüchtern betrachtet würde ich schon sagen, dass Austin Reeves, wenn er am Ende zugelassen ist, was wahrscheinlich die große Frage sein wird, nüchtern betrachtet, muss er Sixth Man werden. Ich hatte ihn eigentlich für einen anderen Award, was er nicht wird, auch wenn er sich auch in dieser Saison wieder verbessert hat. Ich hatte ihn ja als mein MIP. Wahrscheinlich hat er bessere Odds als Tyrese Halliburton stand heute. Die Buchmacher
fragt. Warte, lass mich gucken.
Aber Sixth Man sollte er werden, wenn es passt am Ende. Wenn
nein,
wieder mehr von der
er
Bank
ist
kommt.
Könnte er werden. Er ist im Orts-Ranking sogar noch hinter Halliburton. Da sind dann Jalen Green, RJ Barrett und Rui Hachimura sind noch vor ihm.
Gut, aber wir können auch gerne drüber reden, wer es denn werden sollte, wenn es Reeves nicht wird, was er dann quasi dein Ranking wäre. Was hat dir denn dein Bauchgefühl gesagt? Wen hattest du denn auf 1? Ist es Monk?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, das ist ein bisschen der...
Weißt du noch, wo wir in L.A. waren und du hattest Monk in deinem Fantasy-Team?
Ja,
und
ja.
Du hast mal anders gefreut, wenn Monk... Er ist ein Baller.
Immer so richtig random.
Baller.
Und er hatte auch keine schlechte Zeit bei den Lakers. Ich habe das Gefühl, wird immer ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich spiele übrigens Fantasy-Basketball. Wissen viele nicht. Also ich glaube, je besser die Clippers werden, umso besser wird auch der Case von Norm Powell. Also für mich, ich weiß nicht, ob das ob das Sinn ergibt, aber für mich spielt der Teamerfolg auch, also beim Sixth Man, schon auch mit rein, mehr als bei anderen Awards. Weil ich mir einfach glaube, wenn du ein Sixth, also wenn du jemanden bist, der von der Bank deinen Anteil hat daran, dass ein Team richtig gut performt, ist das nochmal höher zu gewichten, was natürlich Reeves auch so ein bisschen ins Abseits stellen würde. Monk auch, wenn man darüber redet. Aber ich glaube, Monk, gerade auch mit der Rolle, die er von der Bank hat, in seinen 26 Minuten, 15 Punkte im Schnitt, 5,5 Assists, ja.
Was halt, glaube ich, noch für Reeves spricht, ist, dass er nicht den Impact hat eines durchschnittlichen Bankspielers. Man kann gut und gerne sagen, dass Reeves der drittwichtigste Spieler in diesem Kader ist.
Ja.
Und Tim Hardaway ist nicht der drittwichtigste in Dallas. Monk ist nicht der drittwichtigste in Sacramento.
Na, wobei, bei Monk und könnte man das vielleicht sagen, oder?
Keegan? Murray?
Ja.
Also da so vom, aber gerade so Hardaway und so, das, ja, da würde ich schon sagen, dass Reeves mehr Anteil hat, wichtiger ist für den Erfolg seines Teams. Aber sicherlich hat Teamerfolg der Lakers, spricht da nicht unbedingt dafür. Warum sage ich das? Ja. Weil sie jetzt schon wieder verloren haben heute. Aber ohne LeBron, das kann man verkraften.
Immerhin. Gegen sehr gute Clippers mit einem sehr starken Kawhi Leonard heute Nacht.
Können sie jetzt ein neues Banner aufhängen? Das war jetzt das letzte Regular Season Game, was man spielt in der Ära, in der man sich diese Arena geteilt hat. Und die Clippers haben mehr Spiele gegen die Lakers gewonnen in der Zeit.
Nas Reed fällt in Sachen Minuten übrigens ziemlich ab. Der spielt nur 22,4 pro Spiel. Deutlich weniger als die anderen. Also Reeves ist bei 30, Hardaway ist auch bei knapp 30, Monk bei 26, Paul bei 25,5. Logischerweise, wenn der Impact von der Bank bemessen wird, ist das ein Unterschied, ob du 8 Minuten mehr oder weniger auf dem Feld stehst.
Ja, aber lass mich so formulieren, ich hoffe, dass Austin Reeves diesen Award nicht gewinnt am Ende. Warum sage ich das?
Dann startet er mehr,
aber es gut ist für die Lakers.
Warum sagst du das, Julius?
Ja, warum? Ich wollte es gerade erklären.
was haben wir noch? Coach of the Year.
Yes.
Übrigens, hast du einen Executive of the Year? Das ist auch so ein Nach-der-Saison-Ding, oder? Also ich habe keinen.
Nee, habe ich nicht.
Okay. Coach, ich glaube, Will Hardy stößt da so langsam rein, wenn es so weitergeht in Utah. Gleiches gilt für Ty Lue, wenn es so weitergeht in L.A. Aber es ist ein Two-Horse-Race, oder?
Wer sind die beiden?
Die beiden sind der Herr Finch in Minnesota und der Herr Daigneault in OKC.
Kein Nick Nurse. Okay.
Na.
Das ist mein Pick.
Echt?
Nick Nurse.
Okay. Na, mach mal den Case.
Weil man den großen, großen Unterschied sieht, was er aus diesem Kader rausholt im Vergleich zu dem, was Doc Rivers aus diesem Kader rausholt, weil er einen anderen Spieler, den wir eventuell in die Most Improved Player Konversation reinbringen könnten, oder Hot Take für ein Video. Clickbait, ist Tyrese Maxey gar nicht der Most Improved Player der Sixers, der überhaupt sich am meisten verbessert hat, sondern Joel Embiid. Obwohl das auch witzig wäre, wenn Embiid MVP wird
und er
dann Most Improved und nicht wieder MVP. Aber nein, Joel Embiid, was er da jetzt aus ihm rausholt in diesem Jahr, was ja noch ein Unterschied von Welten ist zu dem, was er selbst in seiner letzten MVP-Saison war mit Maxey. Die Defense ist überragend. Die Offensive sieht fantastisch aus. So, für mich ist es ein Dreikampf zwischen den beiden Kandidaten, die du genannt hast, und Nick Nurse. Man kann für jeden den Case machen. Ich hätte wahrscheinlich Finch auf 3. Und dann wären es halt Daigneault oder Nick Nurse, einer von den beiden. Das kann halt jeder gewinnen. Also, es gibt jetzt nicht wirklich Argumente, glaube ich, gegen den einen und für den anderen. Ich nehme an, dass du dann halt Daigneault vorne hast.
Ja.
Was ich auch sehr gut verstehen kann, weil aus diesem Kader, da jetzt Platz 1 im Westen, lässt sich schwierig bessere Argumente finden für irgendjemanden anders.
Ich finde, Nurse ist ein Sonderfall, weil du völlig richtig sagst, dass er eben dieses Offensivsystem so enorm aufpoliert hat und Embiid in diese Situation bringt. Aber ich würde fast schon ausschließen, dass er es tatsächlich gewinnt am Ende, weil du hast den alles überragenden, eventuell wieder MVP in deinem Team, plus einen Emerging Star, All-Star, vielleicht sogar All-NBA-Case, Most Improved Player-Kandidaten. Wie viel Credit bleibt dann noch übrig fürs Coaching? Für ein Team, das eventuell am Ende Dritter oder wenn Embiid noch mehr verpasst, vielleicht sogar nur Vierter oder so im Osten wird. Auf der anderen Seite hast du, ich finde auch David Finchs Case kann man sehr dran rütteln, weil du, finde ich, den Case machen kannst, dass vieles von dem, was coachingtechnisch in Minnesota dieses Jahr jetzt so gut läuft, hätte halt letztes Jahr eigentlich schon so gut laufen müssen. Also er bügelt mehr oder weniger einfach seine eigenen Fehler aus und jetzt sind sie plötzlich sehr gut. Ich glaube, Daigneault, er ist mein Coach of the Year und ich glaube, was auch Voter angeht, hat er mit Abstand den besten Case. Blutjunges Team. Guck mal, selbst ein Rookie hat so eine krasse Rolle darin. Ich habe mir neulich, hast du mal das Depth Chart der Thunder angeguckt? Der älteste richtige Rotation-Spieler ist Kenny Williams mit 29. Und dann kommt schon Shea mit 25. Jalen Williams 22, Chet 21, Dort 24, Giddy 21, Cason Wallace 20. Und dann haben wir Isaiah Joe noch mit 24 und wie gesagt Kenny Williams mit 29. Das sind die Spieler, die mindestens 15 Minuten pro Spiel auf dem Feld stehen. Dann hast du gegen Ende der Rotation noch so Keontae Johnson, der andere Jalen Williams, Jang, Trey Mann. So ein junges Team. Komplett die Erwartungen nicht nur übertroffen, sondern die Erwartungshaltung explodieren lassen. Sie sind jetzt Erster im Westen tatsächlich. Das spricht schon sehr, sehr viel für ihn. Also ich denke, er wird gewinnen am Ende. Und er ist auch mein Pick jetzt bislang. Sind wir dann durch? Wir sind durch.
Ich denke ja.
Wie gesagt, Clutch Player of the Year, was man jetzt so in irgendwelchen anderen Rankings und Predictions und so gesehen hat, ist das Steph Curry. Bislang sehr weit vorne mit dabei, aber das ist, wie gesagt, das ist so ein Award.
Joker. In Stephs Haus.
Dame hatte jetzt diesen Game-Winner neulich. Der ist da vielleicht auch wieder vorne mit dabei. Ja.
DeJounte?
Vor allem, wenn er jetzt zu den Spurs zurückgetradet wird und ihnen dann die beiden Spiele gewinnt, die sie noch gewinnen werden im Laufe der Saison. Ja, und Executive of the Year, vielleicht noch ein kurzes Brainstorming in die Richtung. Wer hatte denn jetzt so die geilsten Transaktionen bislang, die sich jetzt am ehesten auf diese Saison krass ausgewirkt haben?
Schon die Sixers durch den Harden-Trade, die Clippers durch den Harden-Trade.
Die Celtics durch Drew und Porzingis. Ja. Na, wahrscheinlich.
Die drei wahrscheinlich.
Würde es auf Celtics rauslaufen, Stand jetzt, oder? Bestes Team der Liga. Zwei riesige neue Pieces dazu bekommen. Ja, vermutlich Boston. Wer ist denn das in Boston? Stevens.
Na hier, Brad Stevens, ja.
Guter Mann.
Ja.
Das war's. Wir haben noch eine Trivia-Frage. Du hast noch eine schöne Frage.
Ja, eine sehr, sehr geile, die aktuell ist, habe ich jetzt gerade ein bisschen nebenbei rausgesucht, weil ich unbedingt was nehmen wollte, was zu der historischen Nacht von Embiid bzw. Towns passt. Und zwar setzt es ja nicht automatisch voraus, wenn ein Spieler viele Punkte scoret, dass dann sein Team auch gewinnt. Warum sage ich das? Weil es genug Beispiele gibt, dass Spieler sehr viele Punkte gescored haben und trotzdem verloren haben. Zum Beispiel Michael Jordan hat 1993 mal 64 gescored und verloren. Wir haben Kobe, der 58 Punkte gemacht hat in 2006 und mal verloren hat. Es gibt also genug Beispiele. Es gibt 21 Spieler mit Karl Anthony Towns, die ein Spiel verloren haben, in dem sie mindestens 60 Punkte gemacht haben. 5 davon in diesem Jahrtausend. Das okay. war früher sehr viel häufiger zu sehen. Auch Will Chamberlain hat mal 78 gedroppt und verloren. Also früher war das sehr im Trend. Nenne mir bitte die 4 anderen Spieler, die mindestens 60 Punkte gemacht haben in diesem Jahrtausend. Jetzt, wo ich gucke, sind übrigens alle seit 2017. Also musst du jetzt nicht irgendwie zurückdenken.
Okay.
Nehmen wir bitte die vier Spieler, die seit 2017 über 60 gescored haben und verloren haben. Einen sollte man relativ easy eigentlich rausbekommen. Die anderen drei sind ein bisschen schwierig.
Nur Regular Season oder auch Playoffs?
Nur Regular Season.
Okay. Na, ist es in Sachen Teamstärke eher so random zusammengestellt oder bin ich auf der richtigen Fährte, wenn ich mir jetzt Gedanken mache über krasse Scorer in scheiß Teams?
Nee, doch, da bist du auf der richtigen.
Okay.
Also keines dieser Teams war ein gutes.
Luca.
Mm-mm.
Krasse Scorer in schlechten Teams seit 2017.
Also eins, die meisten ironischerweise, das kriegst du raus. So an, ich weiß nicht, ob es nicht leichter ist, sich so an richtig krasse Scoring-Games in den letzten 5 Jahren, vor allem 5 Jahren.
Naja, Mitchell
die
hatte vergeht. Die...
Nein, die letzten 7, 8 Jahre.
Mitchell hatte die 70+, aber ich meine mich zu erinnern, dass sie das Spiel gewonnen haben.
Die haben gewonnen, ja.
Richtig krasse Scoring-Games. Giannis hatte 60+.
Giannis hatte neulich in der Niederlage eine Menge Punkte. Es waren über 50, aber nein, ist auch nicht mit dabei. Gegen Indiana. Oder haben sie es gewonnen? Ich glaube, es hatten sie verloren.
Also wenn es gegen Indiana war, haben sie es höchstwahrscheinlich verloren. Es war doch irgendwie, ja. Haben nicht die Pacers jetzt einen Rekord von irgendwie 3-1 oder 4-1 gegen die Bucks? Boah. Trey? Krasse Scoring-Games in den letzten 5 Jahren.
7 Jahren.
7 Jahren.
2017 ist nicht 5 Jahre her. Ich wünschte, es wäre so, aber...
Boah, ich stehe voll auf dem Schlauch.
Okay, dann anders. Es war ein 70-Punkte-Spiel.
Ach so, Booker.
Devin Booker, 24. März 2017 im TD Garden. Der ist einer von 3 Spielern, die über 70 Punkte und mindestens 70 Punkte gemacht haben und trotzdem verloren haben.
Wilt, und wer ist der Dritte? Oder ist der auch dabei jetzt in dieser Liste?
Thompson. Aber nicht Clay.
David.
Sondern
David Thompson. David. Denver. Das war, das habe ich neulich auch gesehen, das war
in Detroit.
Das letzte Mal, das war ja Towns 62 und Embiid 70, war ja in derselben Nacht jetzt heute Nacht, vor gestern Nacht. Und das letzte Mal, dass das passiert ist, dass 2 Spieler mindestens 60 hatten in derselben Nacht, war eben David Thompson und George Gervin irgendwie 78.
Das wollte ich dich auch zuerst fragen. Nenne mir diese anderen 3 Nächte mit den jeweiligen Spielern, aber das dachte ich, nee, Alter, das...
Die anderen 3 Nächte. 17. März 1977. Richtig. Okay, also wir haben Booker, wir haben Towns, wir haben einige andere Namen, habe ich jetzt schon genannt.
Es war der 9.4.78, David Thompson und George Gervin. Kann man wissen.
Kann man wissen.
Als NBA-Podcaster.
Ich habe irgendwie Randall im Hinterkopf, aber ich weiß nicht, ob das... Hatte Randall...
Randall hat letztes Jahr mal 57 gemacht und verloren.
Ha! Siehst du? Nochmal kurz, war die Frage 50+ oder 60+?
60.
Ach, verdammt.
50+ gibt's haufenweise. Naja, Steph viele. Hatte 21 mal 57. Westbrook hatte 2017 mal 58. Harden hatte mal 58.
Aber auf den Randall schaut, bin ich stolz. Da habe ich mich jetzt gerettet, egal okay. Wie das dieser Frage jetzt ausgeht.
Okay, also einer spielt mittlerweile in Europa.
Ah, Kemba.
Kemba machte 60 Punkte gegen Philly damals am 17. November 2018. 19 von 24 im vierten Viertel und mehr als die Hälfte der Punkte seines Teams. Allerdings nur 2 Punkte in der Overtime gemacht, Lappen. Und Embiids 33 Punkte halfen den Sixers damals das Spiel zu gewinnen. Also fehlen noch 2. 2 jetzt noch aktive.
2 aktive. Sind sie super random oder kann man drauf kommen?
Auf einen kann man kommen. Einer ist bekannt für High-Scoring Performances.
Na, war es Dame irgendwie mal bei den Blazers?
Es war Dame.
Nice.
Gegen die Blazers im November 2019 gegen die Nets verloren. Für Portland noch.
Okay.
Zweistellig gescored in jedem einzelnen Viertel. Seine Kollegen waren aber nur 21 von 64 aus dem Feld, während die Nets 67 Punkte combined bekamen von Kyrie Irving und Spencer Dinwiddie.
Okay, dann, also der andere ist random, gib mir das Jahr dazu, dann hau ich irgendeinen Guess raus.
2021.
2000.
Noch für ein anderes Team.
Okay, für welches Team spielt er heute? Nee, okay, das ist zu einfach.
Ich sag's dir trotzdem,
okay.
Wir haben keine Zeit mehr für solche Faxen. Phoenix.
Er spielt heute für Phoenix. Na, dann wird es ja wohl der Bradley gewesen sein in Washington.
Ja, hätte auch KD sein können.
Hätte auch KD sein können, das stimmt.
Ja, es ist Brad.
Nee, das stimmt nicht, weil KDs Career High ist 55 oder so. KD hat noch nie 60 Punkte gescored.
Deswegen ist er auch nicht in der GOAT-Debatte.
Ja.
Ja, 60 Punkte gegen die Sixers damals. Allerdings auch hier gegen Embiids 38 Punkte. Machtlos gewesen am Ende waren es 141 zu 136. Am 6. Januar 2021.
Da ich habe also nicht. Ich habe KD, das waren noch traurige, dunkle Zeiten.
Ja.
Ich habe mir KDs Career High gerade noch kurz gefact-checkt, tatsächlich 55 Punkte und zwar erst am 2. April 2022. Das heißt, in all seinen krassen OKC-Scoring-Saisons oder bei den Warriors oder so, hatte der nie mal so eine krasse Explosion. Das ist schon, das ist überraschend irgendwo.
Ja.
Naja. Gut. Das soll es gewesen sein. Wir werden uns, was haben wir gesagt, nächste Woche All-Star-Picks, ne? Ich meine, das Voting ist tatsächlich jetzt final durch, das Starter-Voting zumindest. Ich weiß nicht, ob wir das Ergebnis bis dahin schon haben. So oder so würden wir mal unsere All-Star-Teams aufstellen. Es sind ja dann noch knapp 2 Wochen bis zum All-Star-Weekend. Darauf könnt ihr euch freuen, nächste Woche. Da reden wir über viele, viele Spieler. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo wir uns nicht einig sind. Das wäre natürlich schön. Ansonsten, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Schönes Wochenende, guten Start in die neue Woche und einfach generell, dass ihr gut drauf sein könnt in eurem Leben. Und bis dahin, ja, vielen, vielen Dank. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.